Deutschlandfunk. Der Tag.
Ein mächtiger Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist an einem Auswahlverfahren beteiligt, das am Ende ausgerechnet seinem eigenen Trauzeugen einen Spitzenjob verschafft. Und zwar als Chef der bundeseigenen deutschen Energieagentur DENA. So ist der Plan und Robert Habeck hat schnell eingesehen, das ist ein Problem.
Deswegen muss das Verfahren meiner Ansicht nach neu aufgesetzt werden. Das haben wir dem Aufsichtsrat der DENA am Donnerstag so mitgeteilt und die beraten das jetzt und denke ich, dass sie das auch ähnlich entscheiden werden.
Mit dieser Klarstellung gegenüber dem ZDF ist die Kuh allerdings noch nicht vom Eis. CDU-Generalsekretär Mario Chaya jedenfalls fordert Habeck bei Bild auf, Staatssekretär Patrick Reichen zu entlassen. Im zweiten klang das dann so.
Er hat sich immer mehr eingeigelt im Kreise von denen, die sein Parteibuch haben, aber vor allem eben auch im Verwandtschaftsverhältnis mit seinen Staatssekretären stehen. Er ist nicht Vorsitzender der Grünen, sondern er ist der Wirtschaftsminister der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und so muss er sich auch in diesem Ministerium verhalten.
Wer in hohen Positionen im Wirtschaftsministerium so alles verwandt, verschwägert oder sonst eng befreundet ist, dazu später mehr. Vorher schauen wir auf eine wichtige Weichenstellung in der Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung, bei der allerdings dann doch noch viele Fragen offen bleiben. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk für diesen 2. Mai 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Es gibt viele Gründe dafür, warum die Europäische Union mit dem geplanten neuen Regelwerk für die Asyl- und Migrationspolitik nicht so recht vom Fleck kommt. Einer davon, bisher waren sich auch die Partner in der Berliner Ampel untereinander nicht einig. Das zumindest hat sich jetzt wohl geändert. So konnte man jedenfalls Innenministerin Nancy Faeser am Sonntagabend in der ARD verstehen.
Es geht darum, dass Grenzverfahren an den Grenzen schon Asylverfahren stattfinden können. Das heißt, dass bereits dort die Registrierung und Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten stattfinden wird. Im Zuge des Ausgleichs im europäischen Asylsystem wird es dann darum gehen, dass auf der anderen Seite dann eben die Solidarität der anderen Staaten ist, dass wir dann auch diejenigen, die die Schutzquote erfüllen, auch aufnehmen.
Ändert die Ampel gerade also ihren Kurs? Und was bedeutet das dann für die Pläne in der Europäischen Union insgesamt? Das wollen wir jetzt aus Brüssel und aus Berlin beleuchten mit unserer Europakorrespondentin Caroline Born in Brüssel und mit Oliver Heckmann in unserem Hauptstadtstudio. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr Zeit habt für dieses Gespräch zu dritt.
Na klar.
Caro, vielleicht die erste Frage an dich, damit wir ein bisschen Orientierung haben. An welchem Punkt stehen wir gerade bei diesen schier endlosen Plänen und Verhandlungen über ein neues Asylsystem in der Europäischen Union?
Ja, vielleicht ein ganz kurzer Blick rundherum in die EU. Also Migration ist eigentlich überall Thema, in allen Mitgliedstaaten. In Deutschland sind es ja die Kommunen, von denen wir viele Klagen hören, dass sie bei der Unterbringung an ihre Grenzen stoßen. Hier in Brüssel ist es so, dass die Asylsuchenden auf der Straße schlafen, weil man nicht genug Unterkünfte hat. Und Italien hat ja Mitte April sogar den Notstand ausgerufen, weil sie eben sagen, dieses Jahr sind viel mehr Migranten angekommen im Vergleich zum Vorjahr. Und um sich eben für genau solche Fälle zu rüsten, wie jetzt in Italien, dass Italien sagt, wir können nicht mehr, sucht man in der EU wirklich schon lange nach einer guten Lösung. Und zwar geht es da speziell darum, dass man die Mittelmeeranrainerstaaten, also auch Griechenland zum Beispiel, Malta, Spanien, dass man die besser unterstützt. Und deswegen hat die EU-Kommission schon im September 2020 ein Paket mit verschiedenen Gesetzesvorschlägen auf den Tisch gelegt, mit der Idee, einmal auf unter anderem Länder wie Italien besser einzugehen, weil da ja eben viele Geflüchtete, auch für die Bootsflüchtlinge dort ankommen. Also das heißt, gerechtere Verteilung dieser Asylbewerber innerhalb der gesamten EU. Und im Gegenzug dazu möchte man bereits an den Außengrenzen schon Asylverfahren machen. Also darüber, wo jetzt in der deutschen Debatte gerade ganz, ganz viel drum gestritten wird. Also der Vorschlag vom Jahr 2020 soll sozusagen Solidarität verbinden mit diesen verpflichtenden Grenzverfahren und soll dadurch eben diesen Knoten platzen lassen. Also du hast schon gesagt, es steckt fest. Damit möchte man jetzt weiterkommen.
Und wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es schon tatsächlich so, dass dieser Vorschlag als Teil des Paketes, also Asylverfahren an die Außengrenzen der Europäischen Union zu verlegen, dass das schon in gewisser Weise ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für die Reformpläne ist.
Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Man muss dazu sagen, dass solche Grenzverfahren ja teilweise schon möglich sind. Aber ich glaube jetzt auch gerade in der aufgeheizten Diskussion darum, dass viele Staaten einfach sagen, wir wollen, dass die Zahlen runtergehen. Es kommen zu viele Menschen. Ist das ein Punkt, wo man sagen kann, da passieren einfach die Verfahren schon an der Außengrenze. Deswegen ist es sicher für viele ein wichtiger Punkt.
Hm. Damit sind wir ja im Grunde genommen bei dir, Dirk Oliver. Denn wir haben gerade gehört, was die Innenministerin, was Nancy Faeser gesagt hat. Sie will also, oder die Bundesregierung, sie hat für die Bundesregierung gesprochen, die Bundesregierung will auch diese Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Ist das jetzt ein Meilenstein in der Diskussion innerhalb der Ampel oder wie müssen wir das einsortieren?
Oder gar ein Durchbruch, davon spricht ja auch der eine oder andere. Ich komme auf deine Frage gleich nochmal zurück, ob die Asylverfahren da wirklich stattfinden sollen oder nicht. Aber insgesamt würde ich erstmal vorausschicken, dass da bei dem ganzen Vorschlag mehr Fragen offen sind, als sie gelöst sind, würde ich sagen. Faeser hat ja übrigens auch nicht von einer Einigung gesprochen, sondern sie hat davon gesprochen, dass sie ein historisches Momentum sehe, nämlich auf der europäischen Ebene zu so einer gemeinsamen Asylpolitik endlich zu kommen, nach diesen jahrelangem Gehacke. Und hat auch gesagt, dass die Ampel sich darauf geeinigt habe, eine solche gemeinsame Asylpolitik voranzubringen. Das Modell, was jetzt Faeser vorschwebt und vorschlägt, ist, dass die Länder an den EU-Außengrenzen, also Italien, Spanien hat sie genannt, Griechenland interessanterweise hat sie nicht genannt, dass diese Länder die Geflüchteten registrieren und identifizieren sollen. Dazu sollen sie 12 Wochen, also 3 Monate Zeit haben. Und wenn das erfolgt ist, dann würden diejenigen, die eine gute Chance haben, dass ihr Asylantrag durchkommt, die eine sogenannte hohe Schutzquote, so nennt sich das technisch, haben, an freiwillige Aufnahmeländer weitergeleitet. Und da ist Deutschland in den letzten Wochen und Monaten im Gespräch gewesen, innerhalb von einer Arbeitsgruppe, Caro, du wirst das beobachtet haben, auch in Brüssel, mit Frankreich und mit Deutschland halt, diese beiden Partner, und jetzt seien jetzt zuletzt noch dazu gekommen, Schweden und Belgien. Die Frage ist allerdings, was ist mit denen, die keine große Chance haben, dass ihr Asylantrag durchgeht? Verbleiben die dann in Grenzstaaten wie zum Beispiel Italien und Spanien und Griechenland? Und ist den Ländern damit überhaupt geholfen mit so einem Modell?
Okay, Dirk Oliver, ich habe verstanden, dass das alles noch nicht so ganz klar ist, was eigentlich gemeint ist damit. Aber von dem, was wir gehört haben von Nancy Faeser, kann man daraus jetzt erstmal schließen. Nach Debatten innerhalb der Ampel gibt es dort jetzt jedenfalls eine Einigung auf eine Position. Und das ist wiederum für die Grünen eine besonders schwer zu schluckende Kröte.
Das werden wir nochmal abwarten, Jasper, ob es da wirklich eine gemeinsame Position gibt. Im Moment sieht das jetzt nicht ganz so danach aus. Okay. Und mit Nuripur, der hat sich recht zurückhaltend geäußert. Heute war im Frühstücksfernsehen des ZDF, der wurde natürlich gefragt, gehen Sie da mit als Grüne? Da hat er geantwortet, das kommt auf das Paket an. Und meinte so, es wäre natürlich grundsätzlich gut, wenn auf europäischer Ebene es Fortschritte gibt bei einer besseren und verpflichtenden Verteilung auf europäischer Ebene. Aber davon ist ja gar nicht die Rede. Also dieses Modell, dass man eine verpflichtende Quote für alle Länder, Mitgliedsländer der EU einführt, das ist ja längst Geschichte. Das ist ja im Widerstand von Ungarn und Polen beispielsweise ja gescheitert. Jetzt geht es ja eher darum, Länder zusammen zu sammeln sozusagen, die freiwillig bereit sind, dann auf der Grundlage eines solchen Modells, was Faeser vorgeschlagen hat, dann eben Flüchtlinge aufzunehmen. Klar sei auch, dass es keine Transitzonen außerhalb der EU beispielsweise geben soll. Es soll auch, wie du gerade schon bemerkt hattest, diese Asylverfahren, die soll es auch in diesen Grenzstaaten gar nicht so geben, sondern wie gesagt, es geht um die Registrierung und Identifizierung dieser Geflüchteten. Und das Asylverfahren, das kann dann wieder in dem entsprechenden Land dann eben durchgeführt werden, wo denn die Leute dann hingeschickt werden und die Menschen. Und ganz klar sei auch, dass es keine Beschneidung von Grundrechten geben darf. Und Erik Marquardt, der hat heute Mittag im Deutschlandfunk ein Interview gegeben, der hat sich da noch viel klarer ablehnend geäußert. Der hat gesagt, das sei gar kein guter Vorschlag. Im Gegenteil, das sei ein Vorschlag, der den Rechtspopulisten auf den Leim gehe. Im Prinzip wäre das nichts anderes als ein Abschreckungs- und Abschottungsprojekt. Dafür gäbe es keine keine Mehrheit im EU-Parlament, es gäbe auch keine verbindlichen Verteilquoten. Und man habe beim EU-Türkei-Pakt ja auch gesehen, die Türkei habe in den letzten Monaten, letzten Jahren überhaupt gar keine Geflüchteten mehr zurückgenommen. Das heißt also, wenn es da auch keine Gespräche gibt mit den Ländern, aus denen, durch die die Geflüchteten versuchen, nach Europa zu kommen, dann hat das sowieso keinen Sinn. Also das ist, würde ich mal sagen, noch sehr offen.
Mit anderen Worten, die klare Aussage, die Bundesregierung wird sich in Brüssel dafür einsetzen, dass es Asylverfahren auch an den europäischen Außengrenzen gibt. Da müssen wir noch ein dickes, dickes Fragezeichen dran machen. Nach allem, was du gesagt hast, Dirk Oliver, ist das innerhalb der Regierung alles andere als einvernehmlich so beschlossen als Haltung.
Genau so ist es. Okay. Und einen wichtigen Punkt habe ich noch gar nicht erwähnt, den Erik Marquardt auch noch sehr ins Zentrum gestellt hat. Und zwar hat er in Frage gestellt, ob die Innenministerin, ob Nancy Faeser da überhaupt mit offenen Karten spielt. Denn Faeser hat ja gesagt, es gehe eben nicht darum, jetzt irgendwie Menschen aus Afghanistan oder aus Syrien oder gar aus der Ukraine, aus Deutschland oder aus Europa fernzuhalten. Und er sagt, bei dem Modell, was der Innenministerin da vorschwebt, da geht es sehr wohl darum, auch Syrer und Afghanen quasi abzuschieben, weil man nämlich dann in den Grenzstaaten der EU wie Italien, wie Spanien, wie Griechenland dann möglicherweise sagen wird, ja, ihr kommt ja aus sicheren Drittstaaten und deswegen habt ihr hier gar kein Asylrecht.
Jede Menge Klärungsbedarf, also noch mehr als ich jetzt vermutet hatte, obwohl klar war, dass ganz schön viele Fragen, ganz so viele Einzelheiten auch noch geklärt werden müssen. Also zurück zu dir, Caro, nach Brüssel. Mit anderen Worten, also ein Riesenschritt vorwärts. In der europäischen Debatte kommen wir mit dieser ja doch ganz uneinheitlichen und noch nicht abgestimmten Haltung in Berlin dann auch nicht, oder?
Nein, aber ich wollte auch erstmal noch einen Schritt zurückgehen, weil wir jetzt schon wieder sehr stark auf die deutsche Debatte fokussiert haben. Und eigentlich, wenn man es europäisch betrachtet, ist ja die große Streitfrage die Verteilung. Also, dass man eigentlich Dublin III reformieren will, dass die Ersteinreiseländer für das Asylverfahren zuständig sind. Und darüber haben wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das ist total wichtig, damit man sich innerhalb der EU einigen kann, dass man da etwas macht, also dass man den Mittelmeeranrainern Geflüchtete abnimmt. Und sonst werden die auch nicht solche Zusatzaufgaben übernehmen, wie an der Außengrenze besser zu registrieren. Das wird ja momentan nicht gemacht. Da wird ja einfach durchgewinkt. Deswegen haben wir ja die gestiegene Sekundärmigration. Und dass sie dann eben eventuell auch noch solche Grenzverfahren machen müssen. Also da muss auf EU-Ebene etwas passieren, damit Länder wie Italien oder Griechenland überhaupt bereit wären. Das vergisst man, glaube ich, ganz gerne mal. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen, was bringt diese Haltung der Bundesregierung? Ja, es ist erstmal wichtig, dass sie die haben, denn wir hatten es ja in letzter Zeit öfter, dass die deutsche Position gar nicht so klar war hier in Brüssel. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, wo wir in diesem Gesetzgebungsprozess stehen, dann müssen sich jetzt alle Mitgliedstaaten, alle 27 untereinander einigen. Das wird wahnsinnig schwierig, weil Dirk Oliver hat es auch schon angesprochen. Manche möchten eben gar niemanden aufnehmen. Und wir hatten das ja schon 2015, dass nach verpflichtenden Quoten verteilt werden sollen und Ungarn, Polen und Tschechien einfach gesagt haben, nein. Deswegen ist man jetzt sehr vorsichtig, dass man sich daran nochmal die Finger verbrennt.
Und das wird sich auch nicht ändern, oder Caro?
Das wird sich nicht ändern. Also wie sollte man sie zwingen? Man könnte es jetzt zwar beschließen, man kann es mit einer reinen Mehrheitsentscheidung, also mit einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung beschließen, aber damit das Ganze umgesetzt wird, braucht es de facto eigentlich Einstimmigkeit, damit die Länder sich auch wirklich daran halten, dann aufzunehmen.
Das heißt, wenn ich unser Gespräch jetzt verstanden habe bis zu diesem Punkt, dann gibt es A, keine große Veränderung, was die Haltung der deutschen Bundesregierung angeht. So habe ich jedenfalls dich verstanden, Dirk Oliver. Und jede Menge Kritik, selbst aus den Ampelregierungen, über Kritik von anderer Seite haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Und es gibt B auf der Seite der Brüsseler Pläne noch so viel zu klären, dass man, das ist jetzt die Frage, Caro, an diesem Punkt sagen muss, wir sind nicht ein Schrittchen weiter, sondern mittendrin noch in diesem schier endlosen Verfahren, wo im Moment kein Land in Sicht ist?
Nein, also es ist wirklich schwer absehbar, wie sich die 27 da einigen sollen. Und sie müssen es, weil das Parlament, es braucht ja immer beides, die Mitgliedstaaten und das Parlament für den Gesetzgebungsprozess. Das Parlament hat sich schon geeinigt und jetzt wäre es an den Ländern, dass sie jetzt auch sagen, wir legen jetzt auch unsere Position fest. Und es sind verschiedene Gesetzestexte, auf die man sich einigen muss. Also es geht dann nicht nur um diese Grenzverfahren. Und das Parlament und aber auch die Mittelmeeranrainerstaaten, die beharren wirklich darauf, dass man alle Gesetzestexte zusammen verabschiedet, weil sie sagen, sonst machen wir gar nichts. Die Länder hätten das natürlich gerne anders, weil sie nur bestimmte Sachen hätten, wie zum Beispiel die Registrierung des an den Außengrenzen. Das würde ja allen ganz gut passen eigentlich. Und deswegen, es ist schwierig jetzt abzusehen, ob sie sich da wirklich einigen können. Aber sie müssten sich jetzt erstmal einigen, damit es dann noch mit den Verhandlungen weitergehen kann. Denn, das ist ja auch noch der Knackpunkt, allzu lange geht die Legislatur des EU-Parlaments gar nicht. Und es ist eigentlich gängig, dass Sachen, die eben nicht bis jetzt im nächsten Frühjahr beschlossen sind, dass die dann auch nicht mit in die nächste Legislatur genommen werden. Deswegen ist da jetzt wirklich Zeitdruck, dass was passiert.
Deswegen hatte ich das ja auch so verstanden, was die Innenministerin gesagt hat, dass ihr Zeitplan im Kopf ist, also bis Frühsommer, bis Juni möglicherweise gibt es eine Verständigung unter den europäischen Mitgliedstaaten, danach Verhandlungen mit dem Parlament und im Frühjahr dann, für das Frühjahr, ist dann die Verabschiedung der Reform geplant oder jedenfalls das Paket, was dann auf dem Tisch liegen soll. Dirk Oliver, dann nochmal zurück zu dir, weil du ja auch erwähnt hast, dass Nancy Faeser von dem historischen Momentum spricht. Ist das jetzt erstmal dann doch eher ein Rohrkrepierer, weil sie mitbekommt, also selbst in den Reihen der eigenen Ampel? Koalition, gibt es da jetzt jede Menge Gegenwind?
Ach, Rohrkrepierer, das würde ich sagen, ist ein bisschen zu früh, das als solches zu bezeichnen. Ich würde sagen, man ist noch nicht so weit, wie sie möglicherweise insinuiert hat zu sein. Wobei, glaube ich auch, da das Interview vielleicht auch ein bisschen überzeichnet wahrgenommen worden ist. Wie gesagt, sie hat nur von einem historischen Momentum gesprochen. Das hat sie auch schon in der Vergangenheit öfter getan, dass sie jetzt die Chance sieht, dass man auf europäischer Ebene da weiterkommt. Also insofern sind wir da mitten im Prozess, würde ich sagen. Und sie bemüht sich nach eigener Auskunft intensiv darum, Partnerländer eben mit ins Boot zu bekommen. Denn diese verbindliche Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU, das ist Geschichte aus ihrer Sicht. So nehme ich sie jedenfalls wahr. Das wird nicht kommen. Und deswegen muss man da quasi mit einer Allianz der Freiwilligen arbeiten. Und ja, was dann die Ampel selber angeht, also besonders abgestimmt schien mir dieser Vorstoß nicht zu sein, ganz ehrlich, wenn man sich diese Reaktion von bündnisgrüner Seite so anschaut. Also ich denke mal, da ist auch noch einiges an Arbeit zu tun. Auch Nuripur selber hat ja gesagt, es sei ja noch überhaupt gar nicht klar, was in diesem sogenannten Grenzverfahren, was dann da stattfinden soll, was da eigentlich stattfindet. Und wenn er so sagt, wenn es so ist, dass da wirklich nur die Registrierung und die Identifizierung stattfinden soll, dann könnten da die Grünen mitgehen, den Eindruck habe ich. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist mit den Grünen überhaupt nicht zu machen.
Und zu diesem historischen Momentum, wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, ich glaube, man muss sich nur an Anfang dieses Jahres erinnern, als wir einen Sonderrat hatten zu Migration. Und das Einzige, auf was sich da die Mitgliedstaaten wirklich einigen konnten, war, dass man in Zukunft auch Mauern oder physische Grenzbarrieren, wie man sich da so ein bisschen versucht hat, drumherum zu reden, dass man das in Zukunft auch aus EU-Mitteln finanzieren kann. Also eigentlich ist der bessere Außengrenzschutz so ziemlich das Einzige, worauf sich die Länder im Moment einigen können. Da ist ein Riesengraben in der EU zwischen den ganz wenigen Ländern, dazu gehört Deutschland, und den immer mehr werdenden Ländern, die wirklich auf Abschottung setzen. Und woran man das auch ganz gut sehen konnte. Die französische Ratspräsidentschaft hat sich da ja bemüht, wieder Bewegung reinzubringen in diese Migrations- und Asylreform. Hat gesagt, wir machen so eine freiwillige Erklärung, dass wir ein paar tausend Asylsuchende verteilen. Und wer wirklich mitgemacht hat und freiwillig aufgenommen hat, das war Deutschland, mit Abstand die meisten. Frankreich hat auch viele zugesagt, hat es jetzt aber wieder aufgekündigt in einem Streit mit Italien. Kroatien, Rumänien, Luxemburg. Also man sieht, die Bereitschaft ist da eigentlich nicht riesig. Deswegen würde es mich interessieren, wo da dieses historische Momentum denn sein soll.
Man darf vielleicht auch zwei Aspekte nicht ganz vergessen. Wir haben am 10. Mai haben wir einen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt. Und wir haben es in den letzten Wochen und Monaten gehört. Die Kommunen ächzen, sie stöhnen. Sie sagen, wir können die ganzen Leute überhaupt gar nicht mehr unterbringen. Wir brauchen auch mehr Geld. Aber es sollen auch weniger Leute kommen. Die Leute, die hier bei uns ankommen und dann nach Jahren des Asylverfahrens wieder abgeschoben werden oder eben nicht nicht abgeschoben werden können. Das ist einfach zu viel, das muss man besser steuern. Und damit ist ja die Innenministerin auch angetreten mit dem Anspruch, die Migration, die irreguläre Migration, wie es ja so heißt, zu steuern und zu ordnen. Und das Zweite ist, dass sie ja nun bekanntlich auch Spitzenkandidatin im hessischen Wahlkampf ist. Da wird im Herbst gewählt. Und das ist vielleicht auch ein Kontext, den man nicht so ganz außer Betracht lassen darf, wenn man das versucht einzuordnen.
Dann danke bis zu dieser Stelle. Viele Fragen bleiben offen, aber so ist das manchmal eben bei einigen schwierigen Themen. Vielen Dank, Caro, und vielen Dank, Dirk Oliver.
Sehr gern.
Gerne.
Es ist gar nicht so, als wäre vieles nicht schon lange öffentlich bekannt, dass in und um Habecks Wirtschafts- und Klimaministerium auffällig viele hochrangige Personen verwandt sind oder verschwägert oder eben eng befreundet, dass der eine Staatssekretär mit der Schwester des anderen verheiratet ist. Darüber hat zum Beispiel die Tageszeitung schon im Dezember 2021 berichtet. Titel des Artikels damals: Energiewende als Familienprojekt. Vor fast zwei Wochen konnte man dann auch im Spiegel von den zahlreichen Verflechtungen lesen unter der Überschrift Habecks Klüngelwirtschaft. Und vor zwei Tagen hat dann das ZDF versucht, mit einem Organigramm für Übersicht zu sorgen.
Zu Habecks sieben Staatssekretären zählen sein langjähriger Vertrauter von den Grünen Michael Kellner und dessen Schwager Patrick Reichen.
Dessen Schwester Verena ist mit Kellner verheiratet. Sie arbeitet, wie auch ihr zweiter Bruder Jakob Reichen, für das Öko-Institut, das im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Studien erstellt.
Sind jetzt alle noch dabei, kommen alle noch mit bei diesen vielen Verflechtungen? Zum Glück haben wir jetzt Jörg Münchenberg in der Leitung. Er lacht schon, hörbar.
Ja, ich war ganz erstaunt gerade, Jasper. Hallo.
Was wir technisch drauf haben.
Ja, Wahnsinn.
Jörg, ich sage dir. Jörg, im Hauptberuf bist du ja eigentlich vor allem wirtschaftspolitischer Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio. Seit ein paar Tagen kann man sagen auch und gerade Sonderbeobachter für diese speziellen persönlichen Verflechtungen in und um das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Stichwort Übersicht und Überblick behalten. Es ist ja da seit Tagen, man muss sagen seit Jahren, habe ich ja gerade alles erwähnt, sind eine ganze Reihe von persönlichen Beziehungen da im Blick. Welche davon sollten wir erwähnen? Welche sind relevant?
Das habe ich mir auch überlegt, wie viele Namen ich jetzt sagen soll, um jetzt nicht irgendwie alle komplett zu verwirren. Also ich denke mal, es gibt so zwei Stränge. Der eine Strang ist das, was eigentlich bekannt ist, worüber die Taz eben schon vor anderthalb Jahren geschrieben hat. Diese verwandtschaftlichen Verbandelungen, dass Bruder und Schwester von Patrick Reichen eben im Öko-Institut arbeiten. Und das Öko-Institut bekommt eben auch Aufträge vom Bundeswirtschaftsministerium und plus nochmal, dass die Schwester Verena Greichen eben auch mit dem einen Staatssekretär Kellner verheiratet ist. Und das ist aber alles tatsächlich bekannt. Und da hat man gesagt, auch man zieht sozusagen eine unsichtbare Wand ein, dass man festgelegt hat, Greichen darf zum Beispiel jetzt nicht über Aufträge, denen sein eigenes Haus an das Öko-Institut vergibt, darf er nicht entscheiden, das macht ein anderer Staatssekretär. Also da hat man versucht, sozusagen eine saubere Trennung hinzukriegen. Und ich finde, das ist eigentlich auch gelungen, da ist man sehr transparent mit umgegangen. Das große Problem, was eben jetzt erst seit ein paar Tagen im Raum steht, ist der Fall Michael Schäfer. Das ist der designierte Chef der Energieagentur, der Deutschen Energieagentur, das ist ein bundeseigenes Institut. Und da saß eben Patrick Reichen in der Findungskommission und später hat sich eben herausgestellt, dass dieser Herr Schäfer ist eben zugleich der Trauzeuge von Patrick Reichen und das ist eben sehr bedenklich. Und das fliegt sozusagen jetzt auch dem Chef, also Robert Habeck, so ein bisschen um die Ohren.
So, und der hat ja was Interessantes gemacht. Er hat erstens Patrick Reichen gelobt, seinen wichtigen, mächtigen, verbeamteten Staatssekretär im Ministerium, seine wichtigste Stütze, behaupte ich mal. Kannst du ja gleich auch noch was dazu sagen. Also erstmal hat er gesagt, der macht einfach einen riesentollen Job. Und dann hat er gesagt, gut, das war offenkundig ja ein Fehler. Und jetzt soll es also ein Bewerbungsverfahren eigentlich von null wieder geben, neu aufgesetzt. Das zeichnet sich ab. Ist denn sozusagen, was die Causa Schäfer angeht, Michael Schäfer, dieser Trauzeuge von Patrick Reichen, ist damit dieser Fall mehr oder weniger abgeräumt?
Na, das ist eben die große Frage hier in Berlin, die sich natürlich auch viele stellen. Also am Freitag noch hieß es, dieser nicht sehr glückliche Prozess und dieser Fehler auch, den man gemacht hat. Also es, sowohl Habeck als auch Greichen nennen das inzwischen wirklich einen Fehler, der da passiert ist. Den könne man heilen. Das ist, dieses Wort hört man wirklich immer wieder. Indem man eben dieses ganze Verfahren neu aufsetzt, sprich, dass Michael Schäfer wahrscheinlich eben nicht Chef der Dena wird, der ist verbrannt und jetzt muss eben der Aufsichtsrat da aktiv werden. Da stellt sich aber eben die Frage, kann man das tatsächlich einfach so aus der Welt schaffen? Denn wie gesagt, Greichen wusste natürlich, als er in dieser Findungskommission saß, da sitzt sein Trauzeuge. Und diese Findungskommission hat sich nachher einstimmig für Michael Schäfer ausgesprochen. Und die große Frage ist zum Beispiel, das wissen wir eben noch nicht, wie transparent ist er damit umgegangen, auch in dieser Findungskommission? Also hat er den anderen gesagt, Leute, hört mal zu, das ist mein Trauzeuge, das ist ein guter Freund von mir. Da stellen sich eben noch viele Fragen, die noch nicht so richtig beantwortet sind. Und insofern bleibt die Sache schon auch noch heiß politisch.
Und die Opposition versucht sie natürlich nach Kräften auch zu nutzen. Das ist, glaube ich, in der politischen Auseinandersetzung unvermeidlich und geradezu selbstverständlich. Jetzt hast du aber auch gesagt, was diese anderen Verflechtungen in und um das Ministerium angeht. Der eine ist, da gibt es Schwestern und Brüder, die da profitieren von Aufträgen, die aus dem Ministerium kommen. Da hast du gesagt, da ist das Ministerium von Anfang an transparent mit umgegangen, hat gesagt, wir haben da Vorkehrungen uns überlegt bei der Auftragsvergabe zum Beispiel. Jetzt muss man ja sagen, diese Vorkehrungen haben ja im Fall des Dena-Chefpostens jetzt nicht so richtig funktioniert. Da war Patrick Greichen nicht so richtig klar, wie schwierig das sein würde oder wie sehr das zu Beanstandungen führt. Würdest du sagen, da ist die Union jetzt, da ist die Opposition auf verlorenem Posten oder bleibt der Druck auf Robert Habeck erstmal aufrecht?
Also das ist natürlich erstmal eine Steilvorlage, ganz klar, und du hast es auch gesagt, das nutzt man natürlich aus. Die AfD hat da schon letzte Woche sogar eine Aktuelle Stunde dazu gemacht, als der Spiegel das Thema nochmal aufgegriffen hat. Da war von grünen Clan-Strukturen polemisch, muss man sagen, wirklich gleich die Rede. Jetzt bei der CDU klingt das auch nicht viel besser. Da heißt es, das Bundeswirtschaftsministerium verkomme immer mehr zu grünen Krake. Das sagt der CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Also natürlich haut man da jetzt mächtig drauf und also wie gesagt, dass man das jetzt natürlich erstmal versucht auszunutzen, dass man versucht da den wichtigsten Mann bei der Klimawende von Robert Habeck quasi rauszuschießen, ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, das ist natürlich naheliegend, damit würde man natürlich auch am Ende den Minister treffen. Aber wie gesagt, es sind eben noch einige Fragen ungeklärt, da muss man einfach nochmal nachhören und der Makel, das Problem für Greichen steht natürlich einfach nach wie vor im Raum, dass er zugelassen hat, dass er in dieser Findungskommission saß und einfach, also vollkommen unverständlicherweise, nicht dieses große Risiko erkannt hat, mit der ganzen Vorgeschichte einfach, die ja schon da ist, dass er nicht von Anfang an gesagt hat, Leute, ich bin ja der falsche Mann am Platz. Also dieser Fehler, da gehen die Meinungen auseinander, ob der eben einfach so einfach zu heilen ist, wie das Bundeswirtschaftsministerium das formuliert.
Und weil wir eben die ganze Zeit über Patrick Greichen sprechen, früher mal Chef von Agora Energiewende, einer Nichtregierungsorganisation, die sich um praktische Wege zur Energiewende kümmert, sage ich jetzt mal grob. Wie wichtig ist denn der Mann für Robert Habeck in seinem Ministerium?
Also da ist wirklich extrem wichtig. Der war schon im letzten Jahr extrem wichtig, weil er eben für den ganzen Komplex auch Energiekrise, als die Russen dann Deutschland das Gas abgedreht haben, enorm wichtig war. Hochlaufen wieder der Kohlekraftwerke, die ganzen Speichergeschichten. Das hat alles eher gemanagt im Hintergrund. Und ist auch jetzt eben weiterhin sehr wichtig, weil egal, ob es jetzt darum geht, mehr Windräder aufzustellen, zum Beispiel Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, das macht eben alles Patrick Greichen, das ist, liegt alles federführend in seiner Hand und insofern ist der enorm wichtig für den Minister und er bringt, muss man halt auch sagen, die notwendige Robustheit mit. Manche sagen auch, er ist schon manchmal bis zur Arroganz in seinem Auftreten schon auch sehr massiv. Aber wie gesagt, das ist schon ein sehr selbstbewusster Mann, der da versucht, diese Energiewende nach vorne zu treiben.
Wir kennen den ja nicht so aus den Medien, weil er nicht in der Öffentlichkeit steht. Nicht so sehr jedenfalls, außer jetzt gerade Sonst arbeitet der natürlich im Hintergrund. Patrick Greichen, du hast hingegen öfter mal Hintergrundgespräche für Journalistinnen, für Journalisten und ihn da erlebt. Das hast du ihn schon so ein bisschen skizziert. Also der ist schon ein selbstbewusster Mann, der nicht so schnell Fehler einräumt.
Ja, also man muss dazu sagen, das ist auch kein Geheimnis, das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium macht wirklich sehr viele Hintergründe, die begleiten das wirklich, muss man sagen, medial schon auch ganz gut, indem sie wirklich sehr, sehr viel informieren. Es gibt da eben sehr viele Hintergrundangebote, auch für Journalisten. Und bei den wirklich wichtigen ist eben auch jetzt mit den Heizkesseln, also das faktische Verbot von Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr. Also da ist immer Patrick Greichen derjenige, der dann auch diese Gespräche mit den Journalisten führt. Wie gesagt, ein wirklich sehr selbstbewusster Mann auf jeden Fall. Aber es gibt zum Beispiel eben auch Lobbyvertreter, die sich durchaus auch schon mal beklagen und sagen, da tritt jemand auf und kann eigentlich, bürstet die dir so ein bisschen ab. Also auch die ganzen Einwände, die vielleicht gegen bestimmte Projekte kommen, finden manchmal nicht so richtig Gehör. Also da gibt es dann zumindest von der Seite schon auch Kritik. Aber wie gesagt, von dem, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe über diese anderthalb Jahre, kann man sich natürlich schon auch ein Stück weit vorstellen, warum dann sowas passiert wie in dieser Findungskommission, dass er da vielleicht auch nicht so lange gefackelt hat und einfach gesagt hat, das ziehen wir jetzt durch und ich bin da der zuständige Staatssekretär, der da einfach in dieses Gremium gehört.
Das war der Tag an diesem Dienstag, dem 2. Mai 2023. Auch im Team für diese Episode und eine große Unterstützung Sandra Schulz. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.